Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Und präsentiert auch von Ernst Wissmann in der Technik. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Danke, dass der Lesewurm sich auch im Oktober auf deine flinken Finger verlassen kann. Oktober ist gesagt, der Herbst, der Herbst. Der Herbst ist da und mit ihm auch eure liebgewonnene kleine Kultursendung hier in der Erstausstrahlung auf Antenne Münster. Ja, was haben wir mit? Wir haben ein interessantes Interview in dieser Sendung mit einem Preisträger des Deutschen Verlagspreises. Ja, das kommt ein bisschen später. Wir haben Romane, wir haben viel Musik aus Norwegen auch. Und wir haben ein Buch, das heißt »Wir alle«. Eine Reise zurück zu unseren Anfängen. Damit möchte ich die Lesewurm-Sendung für den Oktober beginnen. Ja, wer hat diese Reise zurück zu unseren Anfängen für uns gemacht? Das sind einmal Heike Faller und zum anderen Valerio Vidali. Zu den beiden gleich mehr. Das Publikum, das ich mit diesem Buch angesprochen werden darf, ist durchaus jüngeren Datums, aber es ist auch sehr gut geeignet dafür, dass Mütter, Väter, Eltern mit ihren Kindern, Großeltern mit ihren Enkelkindern zusammen in das Buch schauen, denn es ist einerseits gezeichnet und andererseits mit Text versehen. Es ist eine Art Bilderreise von unserer jetzigen Gegenwart zurück zu den Anfängen der Welt. Und wir sehen dort immer Doppelseiten gezeichnet und beschriftet. Und eine Doppelseite steht für je einen Zeitabschnitt und, wenn ihr so wollt, für eine Entwicklungsstufe des Menschen. Und am Anfang kommt uns vieles noch bekannt vor, die Entwicklung der Dampfmaschine, die Französische Revolution, Christoph Kolumbus, der Entdecker der neuen Welt, zumindest aus europäischer Sicht gesehen. Die technischen Entwicklungen, die nehmen ab, je weiter wir in den Jahrhunderten zurückgehen. Und irgendwann sind es Tausende von Jahren, die das Buch an Sprüngen wagt. Dafür nehmen dann die menschlichen Eigenschaften breiteren Raum ein, also bis zurück als das, was wir heute sind, früher Menschenaffen, dann die nächste Entwicklungsstufe, das Sprechen lernte, das Leben in Gruppen wird beschrieben, irgendwann das Gebrauchen von Steinwerkzeugen. Das ist alles sehr, sehr interessant und liebevoll gemacht und immer auch versehen mit, ja, vielleicht auch philosophischen Fragen. Welche Erfahrung habt ihr gemacht mit der und der Entwicklung, damit und damit? Also es ist sehr schön, dass man über das Lesen und die Antwort auf die gestellten Fragen sich auch um sich selbst und um uns alle kreisen kann. Und später, wenn wir nicht weiter zurückgehen, dann gibt es noch einen Schriftteil. Und dort ist dann noch einmal in längeren Sätzen zusammengefasst, wofür die jeweils beschriebene Epoche aus dem Bildteil steht. Auch erklärt uns das Buch später dann, dass nicht jede Generation, 25 Jahre ist da gesetzt für eine neue, für den Wechsel von einer Generation zur anderen, dass also nicht jede Generation gleich eine Verdopplung von Vorfahren bedeutet, weil nämlich sonst früher viel mehr Menschen gelebt haben müssten, als es tatsächlich auf der Welt gab. Im Jahr 1, so sagt uns das Buch, waren es laut wissenschaftlicher Erkenntnis vermutlich 100 bis 300 Millionen Menschen auf dieser Erde. und eben nicht, wie es die Rechenformel, die Generationenformel nahelegen würde, eine 1 mit 24 Nullen. Und eine Erklärung gibt es in dem Buch auch. Früher durften auch Cousinen ersten und zweiten Grades heiraten. Und das verringert die Zahl der Vorfahren von uns enorm. Heike Faller, ich hatte versprochen, noch ein bisschen über die Erschafferin und den Erschaffer dieses Buches zu sprechen. Heike Faller ist Journalistin und Buchautorin und sie entwickelt zum Beispiel solche Bücher zur Menschheitsgeschichte oder zum Leben. 100 handelt von dem, was wir im Leben lernen. Und dann gibt es noch ein ähnlich gestaltetes Buch namens Freunde mit dem Untertitel Von dem, was uns verbindet. Und immer ist das zeichnerisch in Szene gesetzt von Valerio Vidali. Das ist ein italienischer Illustrator, der in Portugal, in Porto, lebt und arbeitet. Und das Buch Wir alle, eine Reise zurück zu unseren Anfängen, erscheint bei Kain und Aber. Und wir machen nun die erste Musik. Ich hatte es angedeutet, Norwegen hat heute einen Löwinnen- und Löwenanteil an der Musik im Lesewurm. Wir hören jetzt ein bisschen Swing, ein bisschen jazzigen Einstieg mit dem Lo-Fi Quintett und dem Song Stop for a While. Das ist vom 2017er Album, das genauso heißt wie der Song, den wir hören. Und der norwegische Fünfer ist in Hamar zu Hause. Das liegt 100 Kilometer, eine Autostunde nördlich von der Hauptstadt Oslo. Und Lo-Fi Quintett, das feierte mit diesem Album auch gleich sein Debüt. Sängerin Camilla Tömter hat einen großen Anteil am Songwriting. Wir hören Stop for a While.
I thought I was standing still, the breeze just brushing by. But then I realized it was my own first step. My pace was high. I was trying to catch up with what I thought I needed to do. But I forgot to stop and look at you. Big for me only. It's nodding head and lacking color made it look so lonely. But wrapped in the beauty of your innocent smile, it made the time stop for a while. You had drawn my figure slightly out of proportion. My body big, my head was small, my nose a distortion. But wrapped in the beauty time stop for a always be mine.
Das war das Lo-Fi Quintet im Lesewurm, der euch zurück begrüßt und euch eine junge Frau vorstellen möchte. Sie ist eine Figur in einem Roman, Phil heißt sie. Sie ist Anfang 20, hat die Uni in Newcastle hinter sich gebracht, dort englische Literatur studiert und nun kehrt sie in ihr Elternhaus in London zurück. Etwas widerwillig, aber sie fügt sich in ihr Schicksal, das ihr auch einen Job in einem Sushi-Restaurant am Flughafen Heathrow beschert. Das Leben ist für den Moment eintönig. Vielleicht bleibt Phils Wunsch, einmal ein Buch zu schreiben, deswegen noch unerfüllt. Sie hat gar kein Thema. Ein Thema in dem Buch ist, dass England eine neue Premierministerin bekommt. Wir befinden uns in der Zeit des Wechsels bei den Tories. Liz Truss wird in Kürze vorgestellt. Über Politik und diesen Wechsel in Downing Street Number 10 will der Vater mit Phil nicht sprechen. Wenn schon, dann vielleicht ein alter Freund der Mutter aus Studienzeiten, denn der hat seinen Besuch angekündigt und in seinem Schlepptau befindet sich auch seine Adoptivtochter, Rashida, aus Äthiopien ursprünglich, und diese ist ein Lichtblick in Phils gefühlter Einsamkeit. Christopher, der Vater, der Adoptivvater und Freund der Familie, der schreibt einen Blog. Und den füllt er besonders gerne damit, welche rechtsextremen Tendenzen es denn bei den Tories, den britischen Konservativen, gibt. Und er glaubt einer, die unheilvolle Agenda einer gefährlichen Rechtsbewegung aufdecken zu können. Und er sagt in der Familie von Phil, er sei wegen seiner Arbeit schon mehrfach bedroht worden. Und als Studis hatten also dieser Christopher, Phils Mutter und dann noch ein verstorbener Psychiater Kontakt zu den damals noch nicht ganz so großen der rechten Szene. Und die drei Verbündeten haben noch Tagebücher, die das Treiben der damals noch nicht ganz so Bösen in deren jungen Jahren dokumentiert. Und alles das sind so Quellen und Umtriebe, die den Rechten unter den Tories nicht gefallen können, fürchtet Christopher. Und er fürchtet, wie gesagt, um sein Leben. Dann kommt es zu einer Konferenz, der TrueCon, auf der Christopher sich tummelt, weil er sich offiziell angemeldet hat. Und dort auf dieser rechten Konferenz trifft er auch eine alte Uni-Bekannte, Rebecca, die für einen der Vordenker arbeitet, seit geraumer Zeit. Und diese Rebecca ist gleich die erste Verdächtige, nachdem Christopher tatsächlich in seinem Hotelzimmer während dieser Konferenz erstochen aufgefunden worden war. Und damit sind wir alsbald mitten in einem Politkrimi. Und wir ahnen, dass Christophers Bemühen, einen Geheimplan der extremen Rechten in England zu enthüllen, dass dieser Plan soll dazu führen, das Gesundheitssystem zu privatisieren, dass ihm diese Aufklärungsarbeit den Tod eingebracht hat. Es sei denn, es ist alles etwas anders. Aber das müsst ihr rausfinden, wenn ihr lest. Und zwar das Buch von Jonathan Coe, Der Beweis meiner Unschuld, erscheint bei Folio. Und der Lesewurm macht noch einmal weiter mit Musik aus Norwegen. Und wie es der Zufall so will, eben hatten wir Camilla Tømter als Sängerin. Jetzt hören wir Ørnulf Snortheim. Und das ist nicht ganz zufällig. Der Gatte von Camilla, der hat seine eigene musikalische Karriere und der hat ein eigenes Debütalbum schon 2009 rausgebracht, das heißt Kangelen. Das ist, glaube ich, nur ein Name von einem Plüschtier aus der Kindheit. Und von dem Album, das er, ich glaube, alle Instrumente selbst eingespielt und selbst gesungen. Von dem Debütalbum hören wir jetzt den Song The Ball. Oh,
wife searching for God, but God could not be reached from his neighborhood. Cold steel to the neck, daughter holding the gun. Home sweet home and welcome, this is where you belong. As the farmer down the road walked out of the light. Devil, devil and daughter were the hosts for the night. They used to help each other out.
So, zugeschaltet im Lesewurm ist nun Chris Bischoff. Herzlich willkommen, Chris.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Chris Bischoff vertritt den Verlag Edition Assemblage aus Münster. Und für das Gespräch haben wir uns verabredet, weil es etwas zu feiern gibt. Herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Verlagspreis der Bundesregierung und des Kulturstaatsministers. Vergeben wird dieser Preis von einer unabhängigen Jury. Und dieser Preis ist mindestens auf zwei Ebenen wichtig, glaube ich. Einmal als Auszeichnung eurer Arbeit. Und dazu gibt es natürlich auch Geld, denn das Gütesiegel ist verbunden mit einer Prämie in Höhe von 18.000 Euro für insgesamt 80 herausragende Verlage. Dazu gehört aus Münster in diesem Jahr übrigens auch der Unrast Verlag. Wer es als Verlag auch noch zu den Top 3 schafft, also aufs Treppchen kommt, für den gibt es sogar 50.000 Euro. Für so viel Geld muss eine Großmutter lange stricken, hätte meine Mutter früher gesagt. Chris, was steht bei euch im Vordergrund? Die Wertschätzung der Arbeit oder aber das Preisgeld?
Die Wertschätzung steht immer sehr weit vorne, das ist schon sehr schön. Aber der Preis ist uns sehr wichtig, unterstützt uns sehr bei der Arbeit. Auch wenn er gekürzt worden ist, das waren schon mal 24.000 Euro. Wir brauchen dieses Geld sehr dringend für die Projekte, die wir bewältigen wollen und auch um unsere Arbeitsstruktur abzusichern. Es ist sehr schwer, an Förderung zu bekommen als mini kleiner Verlag. Wir haben zwar immer eine große Auszeichnung. Die größte Auszeichnung war unsere Autorin Sharon de Dua Autour, die 2016 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat, als erste nicht-weiße deutschsprachige Autorin. Aber materiell ist es sehr schwierig, marginale Projekte in die Öffentlichkeit zu bringen.
Ja, und da sind wir schon bei eurer Arbeit. Wer euch nicht kennt oder nicht so gut, muss eigentlich was über die Edition Assemblage wissen, was eure Ausrichtung angeht, vielleicht was auch eure Struktur angeht. Ihr versteht euch als Kollektiv. Um welche Themen kümmert ihr euch?
Wir kümmern uns vor allem um Menschen am Rande der Gesellschaft. Das heißt, also wir schauen uns an, wie werden Menschen in dieser Gesellschaft ausgeschlossen. Und Menschen, die in dieser Gesellschaft ausgeschlossen werden, leben am Rande der Gesellschaft und sind für uns die eigentlichen Expertinnen zu bestimmten Themen. Egal, ob es um Behinderung geht, um feministische Themen geht oder ob es um Ausbeutungsthemen geht. Verschiedenste Formen der Ausgrenzung. Es gibt sehr viele vermeintliche Expertinnen in den Medien. Es gibt so alles irgendwie Expertinnen, vorwiegend auch an der Uni. Aber in der Regel werden die tatsächlichen Probleme oft nicht gesehen, weil die eigentlichen Betroffenen nicht gefragt werden. Und deshalb stehen Expertinnen am Rande der Gesellschaft bei uns im Mittelpunkt.
Nutzen wir vielleicht gleich die Gelegenheit zu sagen, wenn du ein Buch aus eurer Reihe an Veröffentlichungen rausnehmen würdest, welches wäre deine aktuelle Empfehlung und warum?
Aktuell veranstalten wir eine Veranstaltung im Kreativhaus in Münster, eine Lesung mit Ruby Rebelde. Mitorganisatoren sind das Projekt Marisha in Münster. Das Thema ist Sexarbeitsfeindlichkeit. Das Buch heißt Warum sie uns hassen. Und im Mittelpunkt steht ein anderer Diskurs um das Thema Sexarbeit. Sexarbeit wird in der Regel in den Medien skandalisiert und wird vor allem auch von rechts und konservativer Seite vereinnahmt im Diskurs. Und vor allem dieser Skandal wird übertrieben und im Mittelpunkt steht, aber nicht die Situation von Sexarbeitenden selber. Und das ist ein typisches Herangehen unseres Verlages an gesellschaftlichen Themen, ob wir ein Kinderbuch machen dazu oder Lyrik veröffentlichen oder einen Roman oder viele, viele Sachbücher, aber auch Wissenschaft. Es ist immer wichtig für uns, dass Menschen, die direkt betroffen sind, zu Wort kommen. Und es ist dann unfassbar toll und deutlich und klar und aufschlussreich, was es dazu zu sagen gibt. Dieses Buch hat 300 Seiten und Ruby Rebelde hat sehr viel zu sagen. Herzlich willkommen. Kommt vorbei am 4.11. im Kreativhaus Münster.
Genau, und los geht's da, wenn ich richtig gelesen habe, um 19 Uhr. Ruby Rebelde, das sei noch gesagt, lebt in Hamburg von Sexarbeit, aber auch von der politischen Arbeit, Bildung zu den Themen Fundamentalismus, Rechtsextremismus und Feminismus, so wie du es schon hast anklingen lassen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen an den Anfang unseres Gesprächs und an den Deutschen Verlagspreis. Warum der wichtig ist, hast du schon gesagt, Chris. Jetzt habt ihr den nicht zum ersten Mal bekommen, sondern zum wievielten, zum zweiten oder noch häufiger?
Wir haben den zum 5. Mal bekommen, tatsächlich, von Anfang an. Leider mussten wir zwischendurch immer aussetzen, weil der Preis auch mehrere Verlage bekommen sollten, wurden wir gebeten, dass wir uns nicht mehr bewerben. Das ist sehr schade für uns als Verlag und gut für andere Verlage. Aber das zeigt schon das Problem. Wir brauchen eine strukturelle Subventionierung unabhängiger Verlage. Die Landwirtschaft wird subventioniert, Konzerne werden subventioniert. Ein wichtiger, wertvoller Kulturteil und entsprechend wertvolle Initiativen in der Gesellschaft sollten auch gefördert werden. Etwas Ähnliches gibt es in Schweiz und Österreich, in Deutschland leider nicht.
Dann muss ich dich nicht fragen, ob sich das beim 5. Mal noch ähnlich gut anfühlt wie beim 1. Mal diesen Preis zu bekommen. Eigentlich müsste er regelmäßig als institutionalisierte Förderung kommen, damit ihr ein weiteres Standbein der Wirtschaftlichkeit und der Existenz haben könnt.
So ist es. Es gibt ungefähr 7.000 Verlage, ca. 5% oder 10% der Verlage dominieren aber 75% des Buchmarktes. Aber der ganz große kreative Teil versteckt sich hinter diesen Hunderten von Verlagen und davon werden nur 80 dieses Jahr, letztes Jahr nur 66 Verlage ausgezeichnet. Und das ist zu wenig.
Vielleicht konnte der Lesewurm auf diese Weise helfen, euch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Danke für eure wichtige Arbeit und viel Erfolg weiterhin bei dem, was ihr in der Edition Assemblage tut. Danke, Chris, für das Gespräch und dass du Gast in unserer Sendung warst.
Ja, danke Volker für eure tolle Sendung. Viel Erfolg und liebe Grüße nach Münster.
We've been here before. We're walking in circles, circles, circles. We've been over this. We're talking the same old, same old, same old. But loving is forgetting. And every time I try a different track. Deeper into this.
Das war Paper Crown im Lesewurm der Oktoberausgabe. Und Paper Crown, ich muss es gestehen, ist wieder Musik aus Norwegen gewesen. Und wiederum war Ørnulf Snortheim beteiligt. Ihr erinnert euch, den hatten wir eben als Solomusiker und auch als Gatte der Sängerin vom Low Fly Quintet. Und die andere Hälfte von Paper Crown ist Johanne Kippersund. Und die wiederum ist bekannt als Stimme der Prog-Pop-Band Mehr. Alles, alle, immer, bis jetzt zumindest im Lesewurm, aus Hamar, nördlich von Oslo. Und von Oslo aus geht's jetzt direkt zu Schlecki Silberstein. Ein Vorwort zu diesem Mann mit dem wunderbaren Namen. Wir kennen ihn, sofern wir ihn überhaupt kennen, als Entertainer, als Satiriker, als Schauspieler, als Kopf des Browser-Balletts. Wenige wissen, dass er als Jugendlicher etliche Bremer Brennpunktbezirke durchlaufen hat, als Aktiver, als Teil dieser Brennpunktbereiche. Das liegt auch daran, dass seine Jugend nicht ganz reibungslos verlief. Irgendwann gab es einen Stiefvater in seinem Haus, den beschreibt er als Unmenschen. Und so zog Silberstein bereits mit 17 Jahren von zu Hause aus. Da war er bereits einmal von einer Schule geflogen, aber Gottlob auf der nächsten gelandet. Und nun lautet seine Betrachtung von Männern, seine schriftstellerische, der Penisfluch mit den Untertiteln Männer sind Schweine, es gibt keine Hoffnung, aber wir dürfen sie nicht aufgeben. Silberstein schreibt in diesem Buch als Betroffener über weitgehend toxische Männlichkeit und das ist in weiten Teilen also aus der eigenen Erfahrung und Menschwerdung gespeist. Schlecki Silberstein macht sich immer wieder einen Spaß daraus, seine Artgenossen, also Männer, als degenerierte Lemminge zu bezeichnen. Er blickt dabei durchaus populärwissenschaftlich auf diverse Thesen zu Männern bzw. der toxischen Männlichkeit, die unseren Planeten in Kriege und Klimakrisen stürzt. Thesen wie, ist es Sozialisation, diese negativen Eigenschaften der Männer? Sind sie also anerzogen? Ist es Biologie, also eine unweigerlich natürliche Entwicklung? Folgt das vermeintlich Aggressive des Mannes eher dem Gesetz des Dschungels, also der Formel, dass nur durch Kampf gegen Feinde die Spezies Mensch überhaupt die Jahrtausende überleben konnte? Blöd nur heute ist, dass von den tierischen Feinden kaum noch jemand übrig ist, aber das Kriegerische immer noch vorhanden und sich das nun gegen die eigene Gattung richtet. Oder andere These ist, sind Männer Versuchskaninchen der Evolution nach dem Motto, nur die schlauesten und anpassungsfähigsten der Männer kommen weiter? Im Umkehrschluss bedeutet das, es muss also entsprechend eine ganze Reihe weniger fitter und cleverer Dumpfbacken geben, die aussortiert auf der Strecke bleiben müssen. Und was stimmt von der These, dass Männer ihr Leben lang Kinder bleiben und mit Verantwortung überfordert sind? Männer, die sprunghaft und intensiv kurzfristige Bedürfnisbefriedigung suchen. Dieses Unstete ist gleichzeitig flankiert von einer geringen Frustrationstoleranz und führt zu einer inneren Leere und zu Depressionen, kennt Silberstein auch selbst. Und eine steile These von ihm lautet in dem Zusammenhang, innere Leere, Depression, solcherlei Männer seien besonders empfänglich für Rechtsextremismus. Kleiner Einschub von mir, klingt genau nach der absurden AfD-Botschaft, das archaische Mannsein doch bitte für sich wieder zu entdecken, die Selbstzweifel vergessen, dann klappt's auch mit einer Freundin. So sagen manche Vertreter dieser Partei. Silberstein kann in seinem Buch natürlich ein Versprechen, eine Ankündigung nicht ganz halten, nämlich sich nicht mit feministischen Ansätzen zu befassen. Das ist ein bisschen Koketterie, denn er hält in Wahrheit in seinem Buch ein Plädoyer dafür, dass Männer sich vor allem an der Seite von Frauen so entwickeln können, dass sie eben nicht mehr als Lemminge durchs Leben torkeln. Es ist die Aufforderung, vom Fünfer mit fettem Bauchklatscher in einen Pool zu springen, in dem es vor weiblichen Errungenschaften und Eigenschaften nur so blubbert. Wer das auch launig geschriebene Buch liest, wird Silberstein zustimmen, sofern er nicht Trump, Höcke oder Putin heißt. Solange Männer sich als Kanonenfutter oder Klimakrisenbeschleuniger verstehen, sollten alle Hebel der Macht schleunigst in Frauenhände gelangen. Schlecki Silberstein, der Penisfluch, Männer sind Schweine, es gibt keine Hoffnung, aber wir dürfen sie nicht aufgeben. Das Ganze erscheint bei Penguin. Und von Penguin, von einem Tier, springen wir rüber zu Nemo. Das ist jetzt kein Fisch, sondern eine französische Art-Rock-Band, die hat vor wenigen Jahren ihr viel älteres Debütalbum Le Nouveau Monde, die neuen Welten, neu aufgelegt. Das stammt ursprünglich aus dem Jahr 2002. 20 Jahre später gab es eine Neuausgabe, von der hören wir jetzt einen Song. Die Band selbst ist seit 2015 im Dornröschenschlaf. Und wir hören vom Debüt aus dem Mehrteiler Filea den Teil C namens Luna.
Thank you. sollte ich das nur tun? Ja, es fiel mir zu spät ein. Ich bin...
Französischer Progrock von Nemo in der Oktoberausgabe des Lesewurms, der euch herzlich zurück begrüßt. Und wir haben jetzt eine ganze Reihe von netten Veranstaltungstipps für euch. Ich möchte euch eine Lesung empfehlen. Am kommenden Dienstag, 14. Oktober, kommt die Umweltaktivistin Luisa Neubauer nach Münster. Sie stellt ab 20 Uhr im Kongresssaal der Halle Münsterland ihr Sachbuch vor, namens »Was wäre, wenn wir mutig sind?« ist bei RoRoRo erschienen. Eine Lesung habe ich auch für euch im Speckops am Egidimarkt, wobei Mittelmaß und Mittelstrahl, so der Titel, eigentlich mehr ist als eine Lesung. Es ist zugleich der Titel von Matthias Rinkes Debütroman. Doch wie es sich für einen gehört, der eigentlich Musikjournalist ist, kommt Rinke nicht allein mit seinem Buch. Es gibt auch Musik von den Bochumer Musikerinnen Maren und Merixell und von Fred aus der Münsteraner Punk-Rock-Band Great Escapes auch. Er spielt als Opener der Veranstaltung und plaudert später mit Rinke auch über die Zeiten beim Musikmagazin Visions. Lesung und Live-Musik also am Donnerstag, 30. Oktober ab 19 Uhr im Speckops. Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Dann habe ich noch eine nette Lesung für euch, die ist überschrieben mit Sagenhafter Frieden, eine literarische Reise durch die Sagen und Geschichten von Münster und Osnabrück. Und dafür verantwortlich sind die beiden Autorinnen Barbara und Vera Isabel Blasum, denn die haben herausgebracht Sagen und Geschichten aus Münster und dem Münsterland und Sagen und Geschichten aus Osnabrück und dem Osnabrücker Land. Und daraus lesen sie Freitag, den 24. Oktober ab 18 Uhr in der VHS Münster, Egidistraße 70, Eintritt frei. Und einen Tag später, am Samstag, 25. Oktober ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek am Markt in Osnabrück. Dort ist der Eintritt ebenfalls frei. Dann ist das Münsterland-Festival für die Domstadt und die ganze Region drumherum in vollem Gange. Was gibt's in Münster noch? Am Mittwoch, 15. Oktober, ab 20 Uhr in der B-Side in Münster am Hafen. Dort gibt es das Lucia Fumero Trio. Das ist originelle Folklore mit vielen verzweigten Wurzeln. Es gibt im Rahmen des Münsterland-Festivals am Sonntag, 19. Oktober ab 19 Uhr im Theater Münster, Chicuelo und Marco Mesquida. Das ist ein Zusammentreffen von Flamenco-Gitarre und Jazz-Piano und Percussion. Und dann gibt es im Rahmen des Festivals am Mittwoch, den 5. November ab 18 Uhr im Kreativhaus eine Diskussion rund um die Frage nachhaltige Mobilität in der Kultur zwischen Anspruch und Realität. Und last but not least, am 7. November gibt es im Rahmen des Münsterland-Festivals ab 20 Uhr im Kunstmuseum Pablo Picasso noch Gesang und Kontrabass. Magali Sade und Manel Fortia treten dort auf. Das ist ein bisschen Jazz, das ist Kontrabass, unkonventionelle Klänge und klingt manchmal wie ein kleines Orchester. All das und noch viel mehr Veranstaltung findet ihr unter münsterland.com und dann unter Münsterland Festival. Und nicht zu vergessen, der Hot Jazz Club feiert vom 20. bis 31. Oktober Silberjubiläum mit vielen Konzerten da hinten am Hafen. Sucht euch das Passende aus auf hotjazzclub.de. Und weil wir von Konzerten gesprochen haben und dem Hot Jazz Club, spielen wir doch einfach noch eine Musik. Und die kommt aus Polen. Und zwar von der polnischen Art-Rock-Band Riverside. Hören wir nun die Akustikversion ihres Klassikers Panic Room. Das ist veröffentlicht auf einer Fanclub CV. Das ist veröffentlicht auf einer Fanclub CD und DVD namens Live Acoustic, eingespielt 2020, herausgegeben 2025. Panic Room.
Sweet shelter of mine.
Applaus, Applaus für die polnische Band Riverside. Der Lesewurm ist zurück und kommt, wir kriechen nochmal raus ans Wasser, bevor alles zufriert. Erstes Ziel ist das Meer, die Nordsee. Auf nach Helgoland. Dort lässt Cheshe Wulf einen Zweiteiler spielen. Teil 1 in ihrer Dilogie »Die Frauen von Helgoland« heißt »Windflüchterin«. Das erscheint bei Drömer und erzählt von Traumata, die eine Familie seit dem Zweiten Weltkrieg begleiten. Doro, die Jüngste, ist bei einer Firma beschäftigt, die einen Meereswindpark betreibt. An eines Tages erleidet sie am Windrad eine Panikattacke während eines Sturms, kommt zurück nach Helgoland und will eigentlich nur noch weg aufs Festland, aber auch das Verlassen der Insel bereitet ihr schwere Probleme. Und wie sie aus alten Tagebüchern erfährt, hängt der Familie noch lange nach, dass sie 1945, also ihre Vorfahren, von der Insel fliehen mussten. Das Ganze erzählt in Cheshe Wulf, die Frauen von Helgoland, Windflüchterin, und zu Ende erzählt wird diese Geschichte in Sturmflüsterin. Und das ist zu haben ab dem 2. Februar 2026. Und dann springen wir von Helgoland an die Küste, etwas ins Landesinnere, nach Hamburg, an die Elbe. Und dort lassen Angelique und Andreas Kästner ihre Tatort-Hafen-Reihe spielen. Bei Knauer frisch erschienen ist Band 3 und der trägt den Titel »Die letzte Fähre nach Dockland«. Auf dieser Fähre findet eine Frau den Tod. Es ist Mord. Und damit ein Fall für die Kripo. Für uns bedeutet das ein Wiedersehen oder Wiederlesen mit der Polizistin Jonna Jacobi. Ihr zu Hilfe kommen wie üblich Charlotte Severin vom Opferschutz und der Wasserschutzpolizist Tom Bendixen. Und dieses Trio muss sich in den Dschungel der organisierten Kriminalität am Hamburger Hafen begeben. Und in diesem Dschungel hat das Opfer offenbar eine gewisse Rolle gespielt. Derweil begibt der Ehegatte der Toten, der Witwer, sich auf seinen eigenen Rachefeldzug. Das ist nicht gut. Und entsprechend knapp wird die Zeit für die Ermittelnden. Kästner und Kästner, die letzte Fähre nach Dockland, erscheint bei Knauer. Und der Lesewurm erscheint wieder am zweiten Samstag des kommenden Monats, das ist im November, der 8. Wieder um 20.04 Uhr. Was bleibt dem Lesewurm noch, sich bei Ernst Wissmann zu bedanken in der Technik? Du hast deinen Job wieder ganz, ganz hervorragend gemacht. Und es verabschiedet sich auch Volker Stephan am Mikrofon, der noch auf eine Musik hinweist. Eine letzte, die kommt von Pure Reason Revolution. Briten sind das und die sind bald mal wieder live auf dem Kontinent zu erleben und zwar auch mit ihrer ursprünglichen Sängerin Chloe Alper. Zu erleben ist das Ganze am Samstag, 7. Februar auf dem Midwinter Prog Festival, gleich hinter der Grenze im niederländischen Utrecht, und dort auch dabei sind andere Bands, wie es sich für ein Festival gehört, Leprous, Gazpacho und Green Carnation. Pure Reason Revolution spielen ihr Debütalbum The Dark Third aus dem Jahr 2006 komplett und auch mit Chloe Alper, die eigentlich die Band gewechselt hat. Und wir hören jetzt, wie sich das anhört, wenn die Alten zusammen musizieren mit dem Song Goshen's Remains und vielleicht noch einem Schnipselchen Apprentice of the Universe hintereinander weg. Tschüss bis zum 8. November, wenn der Lesewurm zurück in eure Gehörgänge kriecht. Thank you.
Thank you.